Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Und ich bin Rita Molzberger.
Wir haben heute ein Thema für euch, das hat die Rita vorgeschlagen. Ich weise direkt die Schuld zu.
Was? Schuld?
Weil Rita meinte, lass uns doch mal über Hobbys sprechen. Und ich so, Hobbys.
Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir in den letzten Folgen so arg um einen Themenkreis herumgeschlichen sind. Manchmal auch im Zentrum waren, aber meistens herumgeschlichen, der doch recht ähnlich war. Und ich dachte, ach, lass mal was Abseitiges tun, was möglicherweise ein bisschen Spaß macht. Und mir war ein Adorno-Zitat in den Kopf gekommen, das ein Kollege von mir gerne zitiert hat. Und er hatte Adorno verkleidet im Fasching. Karneval, in seinem Unischrank hängen, also ein Ausdruck von Adorno mit einem komischen Bart und komischer Brille. Ja, Brille, ja, hat er sowieso, aber noch komischer. Und in Anhang dazu dieses Zitat, und daran hatte ich gedacht, weil ich im Büro war und das nochmal gesehen habe. Also hallo André, schöne Grüße. Und Adorno hat gesagt, dass er das quasi beleidigend findet, wenn er nach Hobby gefragt wird, zumal das ja zu ubiquitär immer alle gefragt würden. 1965 war das. Und er könne sich gar nicht vorstellen, dass er seine Zeit mit etwas verbringen würde, in das er sinnlos vernarrt sei. Es sei ihm eigentlich mit allem viel zu ernst, auch mit dem, was er in seiner Freizeit tue, Musik machen, Musik hören, lesen und so weiter, im Bewusstsein des Privilegs, dass man daraus auch einen Beruf macht. Jedenfalls hat er den Hobby-Rant 1965 in einem Vortrag im Deutschlandfunk gemacht, und ich dachte, ja, hat er da guten Grund zu oder nicht? Können wir doch mal drüber reden.
Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ungefähr meine Haltung ist das leider irgendwie auch, ohne dass ich das bei Adorno gelesen hätte. Deswegen habe ich mir mal Hilfe geholt bei unseren Twitter-Nutzern und unseren Followern und habe gefragt, weil ich keine habe, brauche ich eure Hilfe. Was ist für euch ein Hobby? Habt ihr überhaupt eins? Und tatsächlich.
Twittern.
Ja, genau, twittern. Haben wir Stimmen, die meisten haben gesagt, klar habe ich ein Hobby. Also ja. Was, also so. Und da war das ziemlich klar. Und dann kam halt so Sachen wie Lesen. Oder Spiele spielen in der Freizeit und all solche eigentlich schönen Sachen, ne, die man ja gut mal mit Freizeit verbinden kann. Und genau, noch jemand hat geschrieben, Aktivitäten, für die ich mir immer wieder extra Zeit nehme, um sie zu betreiben, um mich dazu zu informieren und die ich auch mit anderen Begeisterten teile, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Das Hobby zum Beruf machen mindert, glaube ich, die Liebe dazu. Das fand ich einen schönen Hinweis, ehrlich gesagt. Weil ich auch gedacht habe, so, ja, ja, klar, also ich mache Sport, ich gehe reiten, ich gehe auf Konzerte, ich mache relativ viel, also auch Podcasten kam übrigens als Hobby, das mache ich alles und habe aber selten so ein Hobbygefühl. Und habe mich auch gefragt, warum eigentlich, also wo trenne ich das denn, weil ich meine, ich bekomme ja auch kein Geld dafür.
Ja, und würdest du denn mit der Definition oder Abgrenzung, die da vorgelegt wurde, was anfangen? Könntest du das auch so subsumieren und sagen, ja, das ist das, wofür ich keine Kohle kriege und was ich aber trotzdem mit Leidenschaft tue?
Jein. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das definieren kann und dass das auch eine Trennschärfe hat. Nur es fühlt sich für mich halt anders an.
Wie
also
fühlt sich denn an?
Persönlich. Wie fühlt sich das? Für mich ist ja, also alles, was ich mache, hat so eine Regelmäßigkeit und muss im Zeitplan. Das heißt, ich muss das definitiv schon mal organisieren. Das hat einen Anfang und ein Ende. Das hat auch eine Verpflichtung. Also ne, ich kann ja jetzt nicht, also ein Pferd ist kein Tennisschläger. Den kann ich nicht rausholen, wenn ich Bock habe. Und wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es halt. Deswegen steckt da bei mir immer so eine Verpflichtung mit drin und auch eine Ernsthaftigkeit. Ne, ich will ja was. Also ich möchte dieses Tier versorgen. Das ist ja genauso wie, also für mich ist das so, als wenn ich sagen würde, naja, deine Kinder sind ja dein Hobby.
Dein Haushalt ist dein Hobby. Ist auch schön.
Ja, ja, also ja. So, das wäre für mich genauso komisch. Und auch, natürlich mache ich Sport aus Gründen. Ja, also ich mache jetzt nicht Sport zur Entspannung, sondern genau das Gegenteil, zur Spannung. Und das war so ein Ding, da bin ich jetzt auf dem Herradeln. Fahrradfahren ist sehr gut zum Nachdenken. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass alles, was ich tue, mich in Spannung bringt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mich etwas in Entspannung bringt. Und ein Hobby wäre etwas, das mich in Entspannung bringt.
Okay, also du könntest Kurse in Verspannung geben.
Ja, das hatten wir ja schon mehr als einmal hier.
Aber machst du nichts zur Entspannung oder passiert dir Entspannung?
Ich schlafe.
Ah ja, das kann ich zum Beispiel ganz schlecht entspannt. Ich bin im Schlaf unter Spannung.
Das bin ich tatsächlich auch, aber das ist so. Wenn ich die Augen zumache, ist Nora aus.
Ja,
erstmal.
Es wurde mir letztens übrigens als Tipp gegeben, als ich sagte, ich habe so Schlafschwierigkeiten, wurde mir gesagt, man müsse die Augen schließen. Das hilfe. Ich gesagt, ja, herzlichen Dank. Auf die Idee war ich noch nicht gekommen. Aber das war ernst gemeint, ne? Ich soll mich hinlegen und die Augen schließen, dann wird es schon irgendwie gehen. Ah, als hätte ich das noch nicht probiert.
Nein.
Hobby, schlafen. Ja, also insgesamt teilst du da einige Vorbehalte, glaube ich, mit Adorno.
Ja.
Aus ähnlichen und anderen Gründen. Weil der gegen das Hobby vor allem vorbringt, dass es so eingebunden ist, einerseits in Kulturindustrie, das kam jetzt noch nicht vor, können wir auch noch drüber reden.
Ich gehe auf Konzerte.
Ja, 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 stimmt. Das ist die Nähe dazu, genau. Und zum Zweiten eben in den Leistungsgedanken in einer bestimmten Form, in den Leistungsgedanken, also ja, unter Bedingungen der Leistungsgesellschaft, dass Hobby eigentlich nur Sinn ergibt, wenn man es abgrenzt von Arbeit und man insofern von hinten durch die Brust ins Auge immer diese Zweiheit sozusagen postuliert und auch fortschreibt, dass man sagt, das eine ist das Erwerbsleben und das andere ist das Nicht-Erwerbsleben. Und da hat er so seine Vorbehalte gegen zurecht. Ich musste erstmal nachgucken, woher Hobby kommt. Also ich hatte so ein Gefühl, ne?
Ja, ja.
Stimmte auch, aber war irgendwie doch sinnvoll, nochmal nachzugucken.
Raus damit.
Das Hobby Horse ist das Steckenpferd auf Englisch.
Und damit kann man auch hoppen.
Ja, ein kleines Pferd ist auch ein Hobby Horse, glaube ich. Ein Pony, also ein ganz kleines, vielleicht so ein Shetland Pony. Wenn es noch ganz klein ist.
Ja, damit kann man Kutsche fahren.
Ja, damit kann man was machen. Aber mit dem Steckenpferd ist ja das Interessante, habe ich dann so weitergedacht. Kann man natürlich auch was machen, nämlich spielen. Aber es trägt einen ja nicht. Also man muss das selber tun, obwohl man von einem Pferd ja erwarten würde, so, das, ne, ich muss auch was tun beim Reiten, aber das trägt mich wohin und das hat so ein Ziel, mein Ritt. Und das Reiten auf dem Hobbyhorse ist eben ja, einfach reines Spiel. So, und das hat keine engere Funktion.
Jetzt kommt mir auch, warum man fragt, was ist denn dein Steckenpferd?
Ja, ja, genau.
Zack.
Genau. Ja, ja.
Geil.
Das hängt prima zusammen. Das ist ein komisches Wort, ne? Man denkt, dein Steckenpferd, bitte.
Wo, ja, man nimmt es so hin, ne?
Stock verschluckt. Flexibar. Ja. Nee, nee, genau. Das hat man irgendwie als Begriff parat, aber man macht sich da nicht so Gedanken. Also mir war der Gedanke, dass ein Steckenpferd ja eben sich dadurch unterscheidet vom Pferd, dass man es nicht reitet, sondern es einen reitet sozusagen.
Aber das ist doch ein Kinderspiel. Also Steckenpferd nicht ein Kinderspielzeug?
Ja, eigentlich ja, genau. Aber das ist doch ein wunderbarer Gedanke, dass Erwachsene das eigentlich fortschreiben, ihre Kindheit, indem sie irgendwas pflegen, in das sie sinnlos vernarrt wären. Und ich glaube, wenn es so wäre und sinnlos zu ersetzen wäre durch autonom oder völlig selbstzwecklich, nicht sinnlos, aber selbstzwecklich, dann hätte Adorno wieder kein Problem damit gehabt, weil er jemanden, der Kunst macht, nicht als Hobby, sondern als Beschäftigung, bestimmt nicht unterstellen würde, ja, ist ja total sinnlos, sondern gerade sagt er, dieses Nachmachen, dieses Nachäffen oder dieses Zeittotschlagen, das ist das, was ihn stört. Und das finde ich in der Tat, muss ich auch sagen, ein bisschen seltsam. Also klar kann man so Stickbilder machen, wo man die betenden Hände von Dürer nachstickt, aber dann hat man halt nachher gestickte Hände von Dürer, die wesentlich schlechter sind, also ja doch, schlechter als das Original meistens. Es sei denn, man stickt wahnsinnig gut und ergänzt das sinnvoll oder so. Also vom Ergebnis her kann man es nicht denken, sondern nur von der Tätigkeit her und dann zu sagen, ja, das ist irgendwie so eine Vernarrtheit, die nur Zeit totschlägt. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits, warum das nicht auch Leuten lassen? Die haben ja zum Teil so abgefahrene Hobbys.
Ja, und das ist halt tatsächlich, wo ich dann auch gedacht habe, naja, aber wenn man dabei halt Spaß und Freude empfindet, wer bin ich, das zu werten? Also ich würde auch nie sagen grundsätzlich, dass das für alle gilt, was ich empfinde. Ne? Ich kann da nur nach meiner Empfindung urteilen. Aber ich weiß, dass das bei mir zum Beispiel schon ganz früh angefangen hat. Dann hat man mich gefragt, sag mal, macht dir Reiten Spaß? Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das, also ich habe nicht so ein Spaßempfinden, wie wenn mir jemand einen riesig guten Witz erzählt und ich lache mich dabei tot. Natürlich finde ich das erfüllende Zeit und ich mache das auch gerne und ich kann mir auch kein Leben vorstellen, in dem es das nicht gibt, zum Beispiel.
Ja, mein Vater hätte dich auch gefragt, macht es dir Freude? Bin ich mir ziemlich sicher. Also der benutzt halt so antiquierte Worte. Aber
ja,
in dem
aber
Fall macht es einen Unterschied.
Genau, und in dem Fall macht es wirklich einen Unterschied und tatsächlich, es macht Freude. Genau, es macht Freude oder es ist halt auch einfach, es ist halt deswegen schön, weil es in einer Umgebung stattfindet, die mich nicht, also die mir keine Schranken setzt, in dem Fall. Ne? Also ich bin draußen zum Beispiel. Für mich ist ja alles, was draußen ist und ich bin einfach gerne draußen, ich bin gerne draußen beschäftigt, ist ganz großartig. So. Und das haben wir halt relativ wenig, wenn wir in der Stadt wohnen, was wir ja hier in Köln nun mal tun. außer Rita.
Ich wohne auch in Köln. Aber ich bin auch viel draußen.
Ja. Ja, aber man kann hier auch tatsächlich schön durch den Wald hinfahren. Das ist das schon auch, das war jetzt aber auch kein Hobby, dieses Radfahren hierhin.
So. Nee, ja, das glaube ich dir.
Nein, nicht deswegen. Aber so, also klar, ich könnte jetzt auch sagen, Radfahren ist mein Hobby, ne? Aber natürlich fahre ich Rad, um das Auto zu ersetzen. Das hat eine Zweckgebundenheit. Ja. Und deswegen würde ich das jetzt nicht als mein Hobby bezeichnen, sondern das ist halt ein Fortbewegungs-, also ich kann da immer synonym was anderes hinsetzen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem.
Ja, genau. Also ich denke, es fällt einem leichter, wenn man da trennscharf unterscheidet zwischen Zeit totschlagen, Zeit verbringen, Zeit sinnvoll erfüllen und mit sinnvoll dann eben nicht zweckgerichtet meint. Also nicht einen Zweck verfolgt um zu, sondern wenn man das selbstzwecklich tut. Und dann benutzt man eigentlich ja das Wort Muße häufig. Und das klingt aber mittlerweile so antiquiert und auch so ein bisschen nach ekelhaftem Privileg. Ja, wie früher auch schon in der Antike, ne? Wer hat Zeit für die Muße, der ausreichend Sklaven hat, die den Scheiß erledigen.
Ja, also oder die in der Lage sind, gut den Haushalt zu ignorieren.
Ja, so genau. Und der das Leistungsprinzip damit nicht negiert, sondern das delegiert hat. So, wenn man jetzt dazu aber nicht zählt, ist man, glaube ich, nicht der Mensch, der sagt, um richtig Muße zu erfahren, tue ich das und das, sondern spricht man eher vom Hobby. Aber das ist ja tatsächlich häufig eingebunden in Kulturindustrie und eben in den Leistungsgedanken, in beides. Und insofern findet das statt unter den Bedingungen des Profitsystems, selbst wenn man sich bei der Tätigkeit dem Profitsystem entzieht. Und das finde ich daran auch so ein bisschen schwierig. Ich tue mich auch schwer mit dem Wort.
Ich frage mich nur, warum das schlimm sein soll. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin Cosplayer, ne? Und kann irgendwie total geil Kostüme machen. Und mein Hobby ist es nun mal, weil das mein Beruf nicht ist, auf Conventions zu gehen. Und da machen Menschen Fotos von meinen Kostümen. Ich stecke unglaublich viel Zeit und Energie da rein. Ich recherchiere, gucke nach Materialien, tobe mich da aus und kann da auch meiner Kreativität freien Lauf lassen. Mhm. Da würde man ja jetzt nicht erstmal denken, das wäre keine Ahnung, an Konsum gebunden oder ähnliches. Also klar, wenn ich Figuren nachstelle oder so, dann hat man halt vorher vielleicht ein Kulturgut konsumiert im Sinne von einer Serie oder einem Spiel oder irgendwas. Aber so das Cosplay an sich und auch das Basteln am Kostüm, das ist ja erstmal handwerklich, das ist kreativ. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen das auch als Hobby bezeichnen.
Ja, so. Absolut.
Und da hätte ich zum Beispiel überhaupt gar nichts gegen einzuwenden.
Ich auch nicht, Adorno schon. Der hat natürlich auch so ein Elite-Ding im Hintergrund laufen, das muss man jetzt mal ehrlich zugeben. Ne? Also ist schwierig, das von ihm zu lösen. Aber was er auch zugestehen würde, denke ich, wir können ihn jetzt nicht fragen, aber gemäß den Gedanken, die er vorgelegt hat, ist, dass es seinen Wert hat, wenn es integraler Bestandteil des Lebens ist. Also wenn das was ist, was dazu beiträgt, dass ich diejenige bin, die ich bin, dann ist da wenig gegen zu sagen. Ne? Wenn mich das vervollständigt, dann folgt das eigentlich dem Bildungsgedanken, wie er mal gedacht war. Nun schreibt er aber unter Bedingungen der Erfahrung einer Barbarei, sagt er, meint das Dritte Reich, in dem so eine Verselbstständigung von Zweckgebundenheiten stattgefunden hat und auch eine Verselbstständigung von Systemdenken, dem man nicht entkommt, dass also keiner Kritik mehr unterliegt. Und das findet er eben so abscheulich, dass er alles, was er darunter einordnet, auch ablehnen muss, logischerweise.
Also auch Sport zum Beispiel. Also Sport als Hobby, weil das natürlich da im Dritten Reich auch völlig zweckentfremdet worden ist, als Wehrsport zum Beispiel, auf das Ziel hin, im Krieg fit zu sein.
Ja, genau. Also alles, was so die Richtung annimmt, in die Barbarei zu führen, in diesem Sinne, das ist abzulehnen. Und alles, was gleichzeitig Kritik am System leisten kann, also was eine gewisse Autonomie und Verselbstständigung hat, das würde er sicher positiv begrüßen.
Nicht als Hobby, weil das ist ja als Systemkritik zielgerichtet.
Genau, dann würde er es auch nicht mehr Hobby nennen, das ist kein Hobby. Also er sieht da einfach eine inhaltliche Nähe zur politischen Apathie, das ist so sein Punkt. Wenn er sagt, es geht nur noch darum, irgendwie Zeit totzuschlagen, dann ist das eine Form von Apathie, von Unbetroffenheit, Apatheia, die man im Politischen schon erlebt hat, wo Menschen sagen, ja auch im Biedermeier zum Beispiel, oh, geht mich nichts an, ich stick halt lieber meine Deckchen oder so. Und das hält er für absolut ablehnenswert. Und das kann ich nachvollziehen.
Ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich mich auch gefragt habe, woher kommt das Hobby im Sinne von, wer hatte eigentlich Zeit für Hobbys? Und das war halt in der Arbeiterklasse, glaube ich, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass das da verbreitet war. Ich habe das jetzt nicht historisch recherchiert.
Das hat jemand anders getan. Das kommt später noch.
Ah, das kommt später noch. Aber so wie ich mir das vorstelle, ist es halt, wenn du viel gearbeitet hast, wenn du eine Familie versorgen musst, dann hast du gar keine Zeit, nicht zweckgerichtete Tätigkeiten zu machen. Also du kannst abends in die Kneipe gehen und da vielleicht mit deinen Kumpels singen oder so und noch ein bisschen Geld loswerden. Ich weiß nicht, ob man das als Hobby bezeichnet hätte, ja, sich in Kneipen besaufen. Wenn ich als Frau Kinder zu versorgen hatte mit Heimarbeit und so, also dann habe ich wahrscheinlich nicht zur Rekreation noch meine Stickdeckchen gemacht, sondern die habe ich gemacht, weil ich die brauchte oder weil ich eher Socken stopfen musste. Also ne, Socken stopfen, glaube ich, wichtiger als Deckchen sticken, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann sind die
Socken
Leute…
Socken sticken.
Ja, vielleicht kann jemand, der Kunst stopfen, gibt's
ja, klar.
Aber wenn ich mir das so…
gerade eine Renaissance.
Genau, und dann dachte ich aber so, naja klar, und da ist natürlich Muße ein Riesenluxus. Und wer dann keinen Bock hat auf Muße, weil er davon auch schon zu viel hat, der sucht sich halt Betätigung und der macht halt so Dinge wie Sport. Also Sport war ja auch erst bei den, zumindest in England, bei den Aristokraten verbreitet. Mhm. Ne,
da
kam
ja das
Tennis
auch mit dem Hobby
und, her. Ja. Genau, Tennis und Tischtennis und den ganzen anderen Quatsch, der da gemacht wurde.
Ey.
Ey. Ja, ich sag das jetzt mal so. Genau, und dann kann ich so eine Haltung natürlich nachvollziehen, insofern, dass man sagt, naja, Leute, ich statt euch hier einen Lenz zu machen, guckt doch mal lieber, dass es den Menschen, auf deren Arbeit sozusagen euer Lenz beruht, dass es denen besser geht. Also ihr habt schon auch noch andere Aufgaben, könntet da irgendwie mehr machen als Golf spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also das verweist ja wieder auf diese Zweiheit. Wenn man so denkt, das war mein erster Gedanke auch, dass das eigentlich nur unter den Bedingungen zu denken ist, dass es einerseits Erwerbsarbeit gibt und andererseits irgendetwas anderes. Und dieses irgendetwas anderes findet für Privilegierte statt und sonst nicht. Jetzt habe ich aber gelesen von Nina Verheyen, die Erfindung der Leistung. Also noch nicht gründlich gelesen haben.
Ist das neu?
Das hat mir zumindest meine liebe andere Nora neu mitgebracht und das ist relativ neu, glaube ich. Ich gucke mal, von wann es ist. Und rede dabei weiter, wo darauf hingewiesen wird, insbesondere in dem Kapitel zur bürgerlichen Gesellschaft. Ja, erste Auflage 2018, dass der Leistungsgedanke erstens nicht alt ist und zweitens schon unfassbar viele unterschiedliche Richtungen angenommen hat oder ja Farben vielleicht angenommen hat und es gerade um 1800 rum eigentlich nicht diese Zweiheit war von Arbeit und Freizeit, sondern dass das Ganze als Gemengelage zu denken war. Und das fand ich wirklich spannend. Also zu sagen, zum einen gab es kein Bürgertum, das man jetzt abgrenzen könnte. Sie ist Historikerin, die weiß das alles sehr viel besser als ich und auch sehr viel detaillierter. Sondern es gab sowas wie gemeinsame Ziele, auf die man sich vielleicht verständigte. Und ja, eine Abgrenzung zu den Arbeitern einerseits, aber auch eine Abgrenzung nach oben zum Adel andererseits. Und in diesem Bürgertum, so weit und vielgestaltig es ist, war das eigentlich integriert. Sowohl ja den Leistungsgedanken auf Arbeit zu beziehen, aber auch auf freie Zeit und das eben nicht so zu trennen, sondern man arbeitete zu Hause, Juristen zum Beispiel empfingen zu Hause und gern auch irgendwie so zwischen 9 und 12 und das war's dann, weil man danach ein ausgedehntes Mittagessen hatte mit Familie, aber auch mit anderen Bekannten. Da waren dann vielleicht andere Juristinnen dabei. Ja, die Frauen hatten auch eine spannende Rolle dabei. Die waren so freigestellt, um für ihre Männer zum Teil wirklich ja wichtige Dinge mitzuleisten. Zum Beispiel übersetzen oder so als Sprachgenie. Und da wurde auch kein Hehl draus gemacht. Und auch die Liebesbeziehung hatte hohen Wert. Also man brachte die Frauen schon mit voran, wenn man über Familie und so weiter sprach. Jedenfalls galt der Erwerbsarbeit nur ein relativ kleiner Teil des Tages. Und dem sich Gesellschaft leisten, das ist nämlich, finde ich, auch wirklich ein schöner Terminus, galt auch sehr viel. Und auch dem familiären. Also da waren extrem viele Familienväter dabei, die wirklich ihren Kindern zugetan waren und Notizen eingefügt haben in ihre Tagebücher, was das Kleinchen gerade so macht. Also die waren damit schon auch mit beschäftigt. Und man hatte aber von denen eben nicht das Gefühl, die machen sich den Lenz, das ist jetzt der Punkt, sondern andere haben über diese Männer meistens gesagt, dass das ganz wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, gerade weil sie so viel Gesellschaft leisten. Weil sie assoziiert sind in irgendwelchen Geheimbünden oder was weiß ich, im Chor singen oder in Dichtergesellschaften oder sonst was sind. Und das war eben dann nicht Hobby, sondern Teil der Arbeit. Und das kann man ja schon auch so denken.
Das fand ich ganz spannend. Ich finde es auch ganz spannend, weil es gerade tatsächlich ja auch ein anderes Männerbild vermittelt, ja, als das, was wir hier haben, oder auch als das, was wir haben, wenn wir an diese Zeit zurückdenken. Nämlich da spielt, also wenn man so Filme sieht, da spielt Vater sein oder so überhaupt gar keine Rolle.
Ja.
Über welche Zeit reden wir da? So 18 noch?
Ja, um 1800 rum gibt es so eine Welle, 1900 auch noch. Danach wird es dann ein bisschen anders, aber
schwieriger.
In dieser Zeit, ja, ist es ganz normal, auch zur Salonzeit noch, dass Frauen eine ganz wichtige Rolle zukommt. Natürlich gerne so in der häuslichen Sphäre. Mhm. Gerade wenn man Soireen gibt oder einen Salon führt, das ist jetzt nicht irgendwie die rebellische Frau, die sich einen Scheiß ums Kochen kümmert, die hat natürlich auch wahrscheinlich einen Dienstmädchen, ja, und keinen Dienstjungen und so. Also ne, das muss man schon klar auch zeitgebunden so sehen, aber es ist eben nicht dieses holzschnittartige Frau zu Hause Klappe halten, Mann reüssiert in seinem Beruf, sondern Familie galt sehr viel, dem Mann auch, und es wurden Männer wertgeschätzt, die das eben auch nach außen gelebt haben.
Das ist interessant, ne, dass wir heute so, also einen 8-Stunden-Tag schon als so, naja, das ist halt so normal, eigentlich cooler ist, wenn man mehr macht. Also auf der einen Seite, in der einen Generation, die andere Generation tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Wert auf das legt, was man eigentlich in seiner frei zur Verfügung stehenden Zeit für die Gesellschaft leistet. Also ne, zum Beispiel Ehrenamt. Ja, aber in einer anderen Form. Also alle beklagen ja, oder es wird ja viel beklagt, das Ehrenamt hat weniger Zulauf, und das würde ich so gar nicht sehen, weil ich glaube nur, dass das vereinsorganisierte Ehrenamt hat weniger Zulauf. Also wenn man sich so Sachen anguckt, wie gerade findet in Köln, dieses Köln spricht immer wieder statt, dass es ehrenamtlich wird, das organisiert. Du hast so Gruppierungen wie zum Beispiel Viva Con Aqua, die auf Konzerten Becher einsammeln, das ist ehrenamtlich organisiert. Ich weiß aber gar nicht, ob das so richtig gezählt wird als Ehrenamt oder ob man das so sieht, weil Ziel ist natürlich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden an der Stelle, was man aber auch niemandem vorwerfen kann. Aber ich würde zum Beispiel niemandem sagen, dein Ehrenamt ist ein Hobby. So, also das fände ich despektierlich. So, wobei, wenn man regelmäßig Spieleabende machen würde, das könnte ich schon zum Beispiel als Hobby verstehen, hätte da aber auch mega Bock drauf.
Gesellschaftsspiele, das ist ja auch ein Teil von ich leiste Gesellschaft.
Ja,
eben. Weil
da hast du schon wieder Leistung drin.
Ja, aber ein anderer Leistungsgedanke eben. Und den muss man ja auch nicht verstehen, wie man ihn jetzt versteht. Ich glaube, dass vielen das Hobby auch so abständig erscheint, weil das sich vom Leistungsgedanken so abhebt, wenn man in dieser Zweiheit eben bleibt. Und jemand, der sagt, oh, ich habe ganz viele Hobbys und ich mache das und ich mache das, von dem hat man doch jetzt mal latent das Gefühl, der schafft der nix oder was. Ne? Kann ja wohl nicht sein. Oder auch wenn es viel Ehrenamt ist, man bewundert das. Andererseits denkt man sich, ja, aber könnte ich ja nicht in meinem Job, muss ich so viel, ne? Das ist dieser Zweiheit verpflichtet. Und diesen Gedanken mal ein bisschen zu verwässern und aufzulösen, das fände ich schon schön. Und dann ist das Hobby vielleicht auch nicht mehr so ablehnenswert, wenn es sich denn in Bedingungen von Kultur, Industrie und Leistungszwang, so wie wir ihn jetzt verstehen, was eben nicht selbstverständlich ist, entzieht.
Ich weiß halt immer nicht, wer sagt, was sinnvoll ist.
Ja,
also,
ja,
ne, das ist mir so ein bisschen fragwürdig. Also, wie kann ich denn beurteilen, was oder warum etwas für jemand anderen sinnvoll oder sinnlos ist?
Ja, und warum darf der nicht auch was Sinnloses
machen? Ja, genau, eben. Ja, also, naja, nur weil es mir sinnlos erscheint,
ja,
kann das ja für den anderen ja trotzdem sehr sinnvoll sein. Also, das ist ja auch die Frage ist ja auch, ob das bei mir alles so richtig läuft, wenn ich mich ständig in Spannung und in Leistung setze, wenn ich Freizeitaktivitäten ausübe.
Ja? Ich fürchte, nein.
Auf rum zu klugscheißern.
Ich muss auch mal eine Diagnose abgeben.
Ja, ja.
Wofür bin ich denn da? Bitte, ja, auf meiner Visitenkarte steht Expertin für Noraismus.
Bescheuerten, nee, angespannten Noaismus.
Weiß ich natürlich auch nicht, aber es ist ja immer schon ein Hinweis, wenn es jemandem häufiger mal nicht so gut geht, was ich dir jetzt nicht unterstelle, dir geht es auf andere Weise bestimmt sehr gut, aber wenn man schon feststellt, wow, ich bin wirklich unter Dauerspannung und ich tue mir nicht gut, in dem Maß auch, in dem ich versuche, anderen gut zu tun, dann kann man da schon von einer Disbalance sprechen. Ob dir jetzt da eine Lockerung des Begriffs Hobby hilft, habe ich meine Zweifel.
Oder eine innere Lockerung.
Ja, möglicherweise.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Aber deswegen bin ich auch dafür, dieses sinnvoll und sinnlos abzulösen als Begriff von dem, was wir jetzt besprechen und zu sagen, geht es um selbstzweckliches, zweckfreies Tun, ja oder nein. Das halte ich irgendwie für die bessere Unterscheidung.
Ja, ich glaube allerdings, dass das echt schwierig ist aufzulösen, weil man halt einfach auch feststellt, dass in viele Freizeitaktivitäten dieser Leistungsgedanke ja eingebracht wird, um eben sinnstiftend zu sein. Und wenn man sich anguckt, was in Fitnessstudios abgeht, wie wir das auch weiter in die Gesellschaft tragen, weil wir das natürlich dann in sozialen Netzwerken wieder posten. Das soll jetzt kein Rumgeschimpfe sein, ne? Ich sag nur, es gibt Menschen, die da eben genau dadurch Geld verdienen, dass sie zum Beispiel darstellen, mit welchem Körpereinsatz und auch mit welchem finanziellen Einsatz. Der wird selten dargestellt übrigens. Ja, ist so.
Ja, drei Tage nach Geburt sah ich so aus.
Genau. Ja. Ja, aber auch Menschen, die sehr, sehr viel trainieren. Ne? Ja, also natürlich müssen die ihre Trainer bezahlen. Die müssen ihre Klamotten bezahlen. Ja. Die verlaufen ganz viele Schuhe. Sportschuhe sind total teuer. Der monetäre Einsatz ist häufig nicht zu sehen. Was zu sehen ist, sind halt die Ergebnisse. Ne, auch wenn ich in ein Fitnessstudio gehe und ich habe Einzeltrainerstunden oder so, das ist alles unglaublich teuer. Ein Personal Trainer, unglaublich teuer, wenn man das mal so hochrechnet. Das muss man sich schon auch leisten können, um dann aber, also wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann will ich natürlich auch etwas sehen davon und dann will ich es auch wieder vorzeigen und schon bist du schon wieder in so einer Schleife drin, finde ich.
Das Verrückte daran ist ja das eine, das Geld, das da reinfließt.
Das ist jetzt übrigens ein Extrem, ne? Also was ich so erzähle, aber das ist eins, das wir durchaus beobachten können.
Ja klar, irgendwie gibt man was aus dafür, das ist schon meistens so. Aber das ist ja auch nur der eine Punkt. Der andere ist ja, dass wir das so verrückterweise als individuelle Leistung darstellen. Das habe ich geschafft, ich bin auf dem Selfie drauf und eben nicht der Personal Trainer, nicht der Arbeitgeber, der mir so viel Freizeit ermöglicht, nicht meine Schwester, die in der Zeit auf das Kind aufpasst, man sieht die anderen Personen ja nicht. Genau. So. Und eigentlich, dafür plädiert Verheyen auch, ist Leistung unbedingt unter sozialen Bedingungen zu denken und auch dahin an den Wändern zu verwässern als Begriff, dass wir nicht mehr sagen, und das Individuum hat das und das zu leisten und wenn es so und so viel geleistet hat, dann kann es sich ein Hobby noch dazu leisten, sondern dass wir den Blick wenden darauf, was wir an Gesellschaft leisten, einen anderen Leistungsbegriff und auch eine andere Form von Sozialität mitdenken. Und das finde ich schon sinnvoll, weil klar ist das ein Bild von mir, dass ich zeigen kann, wie ich im Fitnesswahn viel an mir geschafft habe. Und das ist schön, finde ich. Also das kann man als ganz toll erleben. Und da ist nichts gegen zu sagen. Aber man darf eben auch den Blick darauf wenden, was habe ich dafür aufgegeben, was habe ich dafür alles nicht getan, wer hat alles mitgetan, wo ist das sozial und wo war das auch ein finanzieller Aufwand, den ich mir geleistet habe, weil es mir wichtig ist, dass man das alles mitdenkt.
Genau, und das Ding ist aber, dass wir, glaube ich, einen Anspruch haben. Also das weckt Ansprüche und Begehrlichkeiten, wenn man sowas sieht. Und wenn man auch sieht, dass jemand anders das zu leisten imstande ist, ohne dass jemand erklärt, wie er das leistet, also was da auch für ein Einsatz hintersteht, dann weckt es Begehrlichkeiten und da möchten andere Menschen das eben genau auch machen und dann, finde ich, verschieben sich aber so ganz viele Dinge und dieser Anspruch, den ich da erlebe oder den ich da vielleicht auch glaube erfüllen zu müssen, das ist das, was ich dann als Spannung wieder bezeichnen würde. Ne? Also da spannt sich was und wenn die Spannung sehr groß ist und muss ich halt auch sehr viele finanzielle Mittel einsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die nicht habe, sondern irgendwie dafür dann auch noch mehr arbeiten muss und mehr Zeit investieren muss, um mir das zu leisten, ich glaube schon, dass man durch genau solche Zusammenhänge da auch in Stress geraten kann.
Ja, das glaube ich unbedingt auch und dass dann Hobby der Begriff ist, der es mir leichter macht, diesen Stress zu ertragen. Das ist halt mein Hobby, ne?
Ja, oder
aber ich gehe irgendwie fünfmal in der Woche zum Sport, das ist mir ganz wichtig und dann wird das aber auch so ein identitäres Ding. Das,
genau, und dann ist es halt, finde ich, genau, dann ist es ja kein Hobby mehr. Also dann ist es genau das, was sich vom Hobby unterscheidet, ist halt wirklich, das so zu betreiben, als wäre es ein Job.
Ja, was da verloren geht, ist also nach meiner Erfahrung, ich hatte so Phasen auch, das kann man ja mal hier, ne? Bekenntnisse.
Gebe es ruhig mal zu.
Und so. Die Selbstvergessenheit dabei geht einem verloren. Man ist dann auf einmal total egozentrisch im fiesen Sinne. Also das kreist um einen selbst und schreibt sich auch so in die Identitätsempfindungen, die man hat, ein, dass es eben nicht mehr selbstvergessen ist, meine Tätigkeit, die ich da tue, und dass das nicht mehr ein anderes ist, das mich irgendwie enthebt dem, was ich sonst tue, sondern dass das irgendwie so voll dazu gehört und unter genau den gleichen Maximen läuft. Und dann, mal ehrlich, dann macht es eben keine Freude mehr. Dann wären wir wieder am Anfang, ne, Spaß und Freude. Dann erfüllt mich das auch nicht mehr in der gleichen Weise, sondern auch dann wird das eher apathisch, würde ich sagen. Also da kann man 6-mal die Woche das Gleiche tun und dabei total apathisch sein, obwohl man leistet wie verrückt. Und das ist eine echte Krux, finde ich. Das ist auch schwer, da rauszukommen.
Ich finde auch tatsächlich schwer, sich immer wieder bewusst zu machen, dass das ja eigentlich selbst gewählt ist, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das fällt mir immer, oder da muss ich mich drauf zurückbesinnen häufig, dass das, was ich tue und auch in der Frequenz, wie ich das tue und in der Anhäufung, wie ich Dinge tue, dass das natürlich selbst gewählt ist und dass ich auch all das lassen könnte.
Ja, weil du dich gerade auch einem Pferd oder einem anderen Menschen oder so nochmal anders verpflichtest als jetzt eine Handelbank.
Da kannst du es nicht lassen.
Ne? Ja. Da kann man es eben nicht so ganz einfach. Du könntest das auch lassen. Natürlich ist
genau die Konsequenzen wären
schaffen, wenn
tatsächlich,
du nett bist,
genau,
aber es wären andere Konsequenzen. Ja. Aber genau das ist es ja, wenn wir sagen, wir haben verlernt, dass Gesellschaft leisten auch ein Leistungsbegriff ist und das Hobby sein kann, gemeinsam Zeit zu verbringen, sei es jetzt mit einem tierischen oder einem menschlichen Wesen. Und zwar jenseits des Leistungsgedankens, so wie wir ihn fortschreiben, wäre es einfach eine andere Leistung, das zu tun. Und dann kann das, glaube ich, schon was sein, was man zwar unterlassen kann, aber vielleicht auch gar nicht mehr unterlassen möchte.
Also ich kann mich sehr gut an den Gedanken gewöhnen, dass wir nur 3 bis 4 Stunden Erwerbstätigkeit machen und den Rest des Tages Hobby oder also Gesellschaft.
Gut, wir können keine Wohnung in Köln mehr bezahlen.
Ne? Und auch in vielen anderen Städten nicht.
Ja. Ja, dann ziehen wir halt alle ins Ruhrgebiet, ne?
Ja, da oder machen das wie früher, dann wohnen wir halt so 5 in so 50 Quadratmeter.
Ging auch.
Dann hätte man wieder mehr Freizeit. Aber auch das finde ich auch das an dem Gedanken sehr spannend. Ich gucke ja gerade, also jetzt, wo es endlich auch im Free TV verfügbar ist, gucke ich Babylon Berlin.
Oh, alle gucken das.
Ja.
Habe ich ja keine Zeit für, ne? Ich hätte auch gerne Hobby.
Ich habe das gegen Schlaf eingetauscht.
Ah.
Ja, das hat sich gestern kurz gerecht. Aber tatsächlich, worauf mich das zurückwirft, ist natürlich zu gucken, wie hat man gelebt, ne? Und welche Ansprüche haben wir heute und mit welchen Ansprüchen leben wir? Und wie groß ist auch der Luxus, in dem wir leben können, ne? In dem wir alle fließend Wasser, also wir müssen uns um viele Dinge nicht mehr kümmern und haben jetzt Zeit, uns mehr um andere Dinge zu kümmern, die eben nicht der Erwerbstätigkeit Tribut zollen. Ich muss den Satz beenden.
Ist dir elegant gelungen.
Oh, vielen Dank.
Applaus dafür.
Ja. Und genau, und dann denke ich so, naja, also es hat sich auch da ein bisschen was verschoben, ne? Wie viel monetäre Mittel wir einsetzen müssen, zum Beispiel um eine Wohnung zu bezahlen oder zu halten, um tatsächlich alleine luxuriös auf 50 Quadratmetern wohnen zu können, die sich für viele trotzdem noch klein anfühlen, weil sie vielleicht in Häusern aufgewachsen sind oder so. Also da hat auch, finde ich, so eine Anspruchsverschiebung einfach stattgefunden. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie wäre das denn, wenn ich zum Beispiel diese 50 Quadratmeter Wohnung wieder als WG betreiben würde?
Teilen.
Genau, teilen. Ne? Und dann hätte ich einfach die Hälfte des Geldes, das ich dafür einsetzen muss, ist in Köln echt nicht so wenig, zur freien Verfügung. Mhm. Das wäre ganz schön viel, ehrlich gesagt. Das wäre ganz schön viel.
Du bist ja eh nie daheim.
Das ist ja das Verrückte. Du bist eh nie zu Hause. Im Prinzip würde dir auch so ein kleines Zimmer reichen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da finde ich, das ist schon spannend zu gucken, okay, also wie leben wir heute? Wofür können wir unsere Mittel einsetzen? Wofür setzen wir sie ein? Wofür setzen wir auch unsere Zeit ein? Warum ist das Individuum so wichtig? Warum ist Gesellschaft? Warum steht das dahinter zurück? Also wir machen ja dann gerne auch diese Individualsportarten oder wir machen Yoga und sind da trotzdem in der Gruppe alle für uns alleine. Mhm. Also das sind ja schon so komische Zustände inzwischen, ne?
Ja.
Das ist ja nicht mehr dieses, also klar geht man auch raus Party machen, aber so wie wir tanzen heute zum Beispiel, ist ja auch nicht mehr viel mit Gesellschaft zu tun. Es sei denn,
Gesellschaftstanz macht ja kaum noch jemand.
Ja, aber es sei denn, du machst jetzt irgendwie Rock'n'Roll oder Lindy Hop ist gerade total in oder du gehst Tango tanzen, aber das sind ja wirklich nicht so viele, sondern weil das wieder an Termine gebunden ist und an Regelmäßigkeiten. Also da gibt's halt wirklich viele Dinge, dieses Flexibilisieren in vielen Teilen zerfasert uns auch. Und ich glaube, das gesellschaftliche Leisten wird unter den Gesichtspunkten einfach viel schwieriger, weil wir gar nicht mehr alle zeitgleich an einem Ort sind.
Ja, ja, und weil man dafür sich Zeit nehmen muss, Zeit haben muss, um jetzt lange Spaziergänge zu dritt, zu viert zu machen.
Ja, ne? Da muss man sich ja auch noch
zum
verabreden.
Zum Beispiel muss man ja Tagesfreizeit haben oder das abends tun, muss sich verabreden, muss dann am Ort sein und so weiter. Und klar, also wir müssen den Gesellschaftsgedanken genauso neu zu denken bereit sein, wie auch den Leistungsgedanken. Und die hängen ja beide zusammen. Also steckt ja im Wort Leistungsgesellschaft, dass man da beides irgendwie nochmal prüfen muss. Und das eben für sich alleine tun ist so ein Punkt, finde ich. Das ist ja schon eine gute Sache, dass ich beim Wort Hobby auf mit der Nase ins Pipi geschubst werde und darauf komme, dass ich das nochmal neu denken muss. Ja. Und eben auch mit anderen nochmal denken, mit anderen besprechen. Wie kann das sein? Haben wir vielleicht Lust, anders zu leben? Können wir uns das vorstellen? Wie können wir das realisieren? Ist natürlich auch jetzt keine Utopie im Sinne von, wir verändern damit den gesamten Profitgedanken. Das ist Unsinn, das tun wir damit nicht. Mm-mm. Aber Alternativen zu leben bedeutet etwas, irgendetwas. Das bedeutet nicht nichts, denke ich.
Ja, das Ding ist, ich frage mich gerade, ob das, so wie ich das jetzt dargestellt habe, wirklich ein sehr städtischer Gedanke ist. Ob ja. das zum Beispiel auf dem Dorf oder in ländlicheren Gegenden nicht grundsätzlich viel anders ist, weil man da zum Beispiel drei Vereine hat und da gehen Menschen dann halt hin. Jo, also weil sie in Gesellschaft sein wollen und weil man da eben abends nicht in eins von 385.000 Restaurants wackeln kann, sondern immer nur zu den gleichen dreien.
Ja.
Ob das auch eine Frage der Bedingungen ist?
Auf jeden Fall. Also das denke ich schon auch, dass du dir das Hobby dann eben nicht so frei wählst, sondern das machst, was im Angebot ist und dich da im Zweifel wohl mitfühlst oder halt auch nicht. Aber das ist das, was man eben macht. Auf jeden Fall ist vieles, so wie ich das erlebt habe, an Dorfleben einfach anders, weil man sich begegnet. Mit Menschen, die man immer wieder erkennt, was hier im Stadtteil zum Teil auch so ist. Und dann hat es auch immer was Dörfliches, finde ich, wenn man weiß vom Nachbarn, er macht gerade das und das und er kennt den und da.
Der vertreibt seine Maulwürfe gerade mit dem Parfüm seiner Frau.
Ja. Wenn es mal die Maul, es waren die Wühlmäuse, aber ja, ja, ja. Und der kennt den und die kennen sich auch schon so und so lang. Das hat so was Dörfliches. Ja. Und dann werden auch die Tätigkeiten, ich würde das nie als Hobby bezeichnen, aber irgendwie selbstzwecklicher. Also ich kenne Menschen auf dem Dorf und bin, wenn ich da selber lange bin, auch so ähnlich, wo der Einkauf von Lebensmitteln nicht do-it-yourself ist, ne? Weil man keinen Hausangestellten hat, der es macht für einen, sondern auch soziale Begegnung. So, das klingt so sozialromantisch, aber das ist tatsächlich so.
Definitiv.
Ja. Ne? Dann erfährst du irgendwie so das Neueste und verabredest dich für einen Dienstagabend zum Chor singen und dann geht man wieder auseinander und so. Und das klingt, wie gesagt, sozialromantisch, aber das ist ja realiter so.
Das ist, also meine Mutter ist ja Physiotherapeutin gewesen, oder sie ist auch noch Physiotherapeutin, aber ne, wenn, also die war Mönchengladbach hart, kann man durchaus als Dorf bezeichnen. Und ich habe es gehasst, mit der Einkaufen
mit sozialer
zu gehen.
Kontrolle auch und so?
Ja, ja, genau.
Und gucken, was die einkaufen. Ja. Haben sie Gäste?
Nee, das noch nicht mal. Da gab es andere soziale Kontrollen, zum Beispiel, ja. dass meine Mutter einen schon unfreudig empfing, wenn man nach Hause kam, weil auf dem Weg nach Hause schon irgendein Nachbar gepetzt hat, was man wieder angestellt hat im Dorf. Das war sehr unangenehm. Man konnte nichts machen, ohne dass das zu Hause angekommen ist, bevor man selbst da war. Das war wirklich furchtbar. Aber ich habe es deswegen gehasst, weil meine Mutter ständig stehen geblieben ist und dann hat die den getroffen. Ja. Und natürlich hat sie natürlich die ganzen Patienten. Das ist natürlich auch für die Arbeit, weil diese sozialen Kontakte einfach unglaublich wichtig sind.
Ja, klar.
Ne?
Meine Mutter ist nicht ins Freibad gegangen, habe ich lange drunter gelitten. Weil als Grundschullehrerin
da ist man gar nicht frei.
Kannst du das nicht. Das geht nicht. Die sprechen dich an und dann sind da die Kinder und sehen dich im Badeanzug.
Und die Eltern, die nochmal was über die Noten sagen
ja,
wollen.
Ja, richtig, genau. Ja, kenne ich alles. Also ohne das werten zu wollen als positiv oder negativ.
Als Kind
ich finde
nimmst
nur,
du das negativ wahr.
Ja, klar. Deswegen sind wir ja auch weggezogen, ne? Sind wir mal ehrlich. Und nicht zurückgekehrt bisher, obwohl da Bauplätze
en
masse
sind. Ja.
Aber das verweist ja darauf, dass das so verrückt gar nicht ist, Gesellschaft ein bisschen anders zu denken. Du musst ja nur ein paar Kilometer anderswo gucken oder meinetwegen auch kulturell mal ein bisschen den Blick weiten. Muss ja noch nicht mal historisch sein, obwohl das hilft, wie ich finde, auch nach Lektüre des Buches, um herauszufinden, dass das, was wir als normal und gegeben empfinden, halt überhaupt nicht normal und gegeben ist, sondern eine Variante von ganz vielen. Und dass dann eben auch Hobby ganz was anderes sein kann als irgendeine verrückte Briefmarkensammelei, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne?
Ja, aber tatsächlich erinnere ich mich gerade daran, dass ich das vor Tagen hatte beim Einkaufen, jemanden gesehen habe, den ich kenne, mit dem ich auch hätte quatschen können oder wollen, aber dann dachte, nee, ey, du hast nur so und so viele Minuten Zeit, du musst dann das und das wieder
machen. Lege ich mal meinen künstlichen Bart an.
Ja, nee, ich gucke, wirklich versucht dann irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, sodass man sich vielleicht gerade noch an der Kasse Hallo und Tschö sagen kann. Oder das zumindest verbindet, wenn die Schlange lang ist, wenn die lange Schlange ist. Schalala. Genau, dann kann man das noch so verbinden. Aber das ist ja eigentlich, jetzt wo ich mich gerade daran erinnere, wie das früher war, könnte man das ja einfach mal mit einplanen, dass man 10 Minuten mehr hat für den Fall, dass man jemanden trifft und dann geht man ganz enttäuscht nach Hause, wenn man ein halbes Jahr niemanden trifft.
Nee, dann fängst du an, die Verkäuferin und die Kassiererin zu bequatschen. Die gibt's ja auch, kennst du das? Zu wenig Sozialkontakt. Und dann, ich sag mal so, das Dorf, das ich näher hin kenne, hat eine Kassiererin beim Rewe, der früher übrigens 4 Türme hieß. Das war immer noch ein Rätsel meiner Kindheit. Die Frau heißt Dienst und wie oft die sich dumme Sprüche anhören muss, weil die Leute Zeit haben und sagen, na, schon wieder im Dienst. Wann haben sie denn frei? Was machen sie denn so und so? Und, furchtbar für die arme
wahrscheinlich,
Frau.
Die hat wieder lieber Hobby geheißen.
Ja, vermutlich. Mein Name ist Steckenpferd. Guten Tag.
Oh, das wäre sehr witzig. Da musst du dir auch dumme Sprüche anhören. Ich würde
mir einfach einen anderen Kittel anziehen, auf dem irgendwas steht, Müller oder so.
Aber was machen wir denn hier? Machen wir hier Hobby?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Also ich denke, dass, ich denke, dass viele über mich sagen würden, Hobbyphilosophin, da kann ich sagen, nö, habe ich studiert, aber ist natürlich
ich
so.
Ich mache
das
in Ernst?
Ja, nee, tue ich natürlich nicht, ist ja hier.
Du hast das Buch gelesen, ich nicht.
Ich habe ein Buch gelesen, das ist ein Vorteil, das ist wahr. Aber das habe ich wie Adorno gelesen, weil ich Bock drauf hatte und weil es mir einigermaßen ernst war damit. Aber klar würden ganz viele sicher abweisen, dass das hier irgendwas mit professionellem Geschäft zu tun hat. Ich übrigens auch. Es ist ja nicht so, dass es um Geld verdienen geht oder darum, was Besonderes zu leisten, sondern es folgt.
Das ist ganz versehentlich passiert.
Ja, irgendwie hat sich das so verselbstständigt und es folgt einem inneren Streben, das immer wieder zu tun, weil es schön ist. Finde ich.
Ja.
Insofern könnte man es im besten Sinne vielleicht als Hobby bezeichnen, aber ich habe, wie gesagt, die gleichen Vorbehalte wie du, was das Wort angeht, weil es so nichtig wirkt. Und das möchte man sich ja nicht zugestehen, dass man seine heilige Zeit mit nichtigen Dingen
auf gar keinen Fall. Ich meine, wir denken hier, wir geben sozusagen Hirnschmalz ja, nach außen so, aber ja, aber gerade wenn du so über Gesellschaft liest, natürlich ist das auch eine gesellige Tätigkeit.
Ja.
Zwar eine zweigesellige Tätigkeit.
Aber wir laden ja auch Gäste ein.
Das stimmt.
Wir haben selten Häppchen. Ja. Das ist aber auch nicht schön am Mikro. Lass uns Dienstmenschen einstellen, die uns Häppchen reichen.
Aber ich hatte doch welche.
Ja, das stimmt. Du hattest
aber das waren Kekse und die konnte man erst zum Schluss essen.
Will auch keiner.
Nee, mir wurde vorgeschlagen, ich solle demnächst Bananen reichen. Das
Bananen?
Wär, ja.
Okay. Ja.
Aber ich glaube auch, das klebt ein bisschen im Mund.
Und Smoothies.
Ja, dann wäre es aber auch wirklich noch weniger Hobby als jetzt, wenn ich da auch noch Schnittchen bereiten müsste.
Ab. Ja, stimmt. Dann bist du auch noch das Dienstmädchen. Das geht nur wirklich nicht.
Das
ich mache nichts außer labern und ein Buch gelesen haben. Na toll.
Naja, immerhin. Immerhin hast du dir die Zeit genommen.
Ja, ist das jetzt Hobby oder nicht, was wir hier machen?
Also für mich ist es definitiv nicht Hobby, aber auch nicht, weil ich finde, dass diese
aber
Zeit einfach
es?
So sinnvoll verbracht
ist. Was ist es dann?
Ja,
so integraler ein Bestandteil unseres Daseins.
Unseres Lebens, genau.
Geworden. Ja, ja. Finde ich schwierig. Ich habe keinen guten anderen Begriff dafür.
Ich glaube auch tatsächlich, weil zumindest bei mir natürlich eine Vision dahinter liegt oder auch ein bestimmtes Ziel oder ein Anliegen, nennen wir es Anliegen, weil ich natürlich nicht zielgerichtet im Sinne von, ich möchte jetzt irgendwas lenken, aber ich habe natürlich ein Anliegen damit. Dann hat das Ganze ja noch Sachen mit Nachbereitung und Betreuung sozusagen. Ich muss das irgendwo hochladen, runterladen. Ich muss mich da auch um Technik und den ganzen Quatsch kümmern. Also das hat schon auch einen Rattenschwanz, was aber nicht ausschließt, dass es, also es gibt ja sehr technische Hobbys auch, ne? Nur ich muss es wirklich schon auch in meinen Alltag so rein organisieren, dass es zu Spannungszuständen führt.
Ja, klar.
Und so. Also ohne mich jetzt beklagen zu wollen, das ist überhaupt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, das ist alles ganz dramatisch.
Nee, aber
ich
wir sind ja beide nicht einfach unterwegs und fallen zufällig vor zwei Mikrofone und machen irgendwas.
Also das ist aber ein schöner Gedanke.
Ich noch sehr viel mehr als du, aber ich behaupte ja auch, dass ich mich versuche vorzubereiten und zumindest, also du hast viel mehr Arbeit damit, sind wir mal ehrlich. Aber ich bin auch nicht so, dass ich einfach reinstolpere und hobbymäßig daher rede. Nee. Mache ich nicht.
Das sind ja auch ernsthafte, also das Ding ist ja, es sind ja auch ernsthafte Gedanken und es ist ja auch wirklich so, dass mich die Fragen ja auch durchaus beschäftigen. Also ja. wenn dem nicht so wäre, würde ich mir jetzt nicht auf der Fahrt hierhin nochmal Gedanken machen oder auch die ganze Zeit, wenn so ein Thema feststeht, denke ich da natürlich sehr häufig drüber nach, ne? Ja. Auch monothematisch. Auch weil ich versuche dazu eine Haltung zu entwickeln. Und das ist wieder was Zielgerichtetes. Ja. Und das ist ja auch, also es hat ja auch was mit Lernen zu tun. Also man kann natürlich als Hobby eine Sprache lernen. Aber für mich ist es nochmal anders gelagert. Und
ja.
Dann ist es zum Teil natürlich auch noch meine Profession oder zumindest mit meiner Profession sehr verwandt. Also mit meinem Job als Journalistin.
Das ja, bei mir auch als Dozentin.
Genau, richtig. Als Dozentin, du sprichst halt auch öffentlich. Und das macht das schon, also es ist jetzt nicht völlig davon losgelöst.
Ja, das stimmt. Wie wäre es denn, ich habe so ein Empfinden für einen möglichen Begriff, der natürlich völlig ungriffig ist, aber ich habe häufig das Empfinden, dass ich deinem Denken Gesellschaft leisten darf.
Ja,
dir als Person, auch. Aber auch deinen Gedankengesellschaft leisten. Also, dass ich zuhöre, im besten Fall, und sie aufnehme und sie dadurch was anderes werden, dass wir sie zu zweit denken und sprechen. Und im besten Fall natürlich HörerInnen auch damit Gesellschaft leisten, dass wir die Gedanken preisgeben. Sonst müssten wir nicht aufnehmen. Das hatten wir ja schon mal problematisiert, warum wir eigentlich aufnehmen.
Ja. Aber das finde ich tatsächlich, das ist ein schöner Gedanke, weil das empfinde ich ähnlich auch durch das Feedback, das wir bekommen.
Mhm.
Ne, dass es wirklich was von Gesellschaft leisten hat, dass man sozusagen, auch wenn wir jetzt unsere Hörerinnen nicht kennen, dass man trotzdem eine Gemeinschaft bildet und das ist, ne, da findet ja trotz allem ein Austausch statt. Also allein eingangs dadurch, dass ich gefragt habe, was sind denn Hobbys für euch und lasst uns in den Austausch kommen. Allein das ist ja auch schon wieder etwas, das so eine Anregung mit sich bringt.
Ich finde es zum Beispiel auch nicht problematisch, sich zum Profitsystem zu verhalten, solange man das mit kritischem Abstand tut. Natürlich ist es schön, wenn Menschen einen Euro hergeben und man davon bezahlen kann, dass der Internetauftritt geleistet wird oder sowas. Ne?
Definitiv, danke dafür.
Aber das heißt ja nicht, dass man sich völlig unkritisch zum Profitsystem verhält oder versucht, da möglichst viel rauszuschlagen oder so. Also es geht
kann man uns wirklich nicht vorstellen.
Nee, Gott, dann wären wir wirklich, wirklich arm. Dann gehen wir lieber Pfand sammeln, ohne Witz, da kriegen wir mehr raus, glaube ich. Aber doch.
Hab heute noch einen Tweet also
nach dem Konzert.
Achso, ja, genau. Nee, die Deutsche Welle hatte das ausprobiert und der Reporter ist mit 1,36 nach Hause gekommen nach einem Tag Pfand sammeln.
Wo war der denn?
Ja, richtig, das habe ich mich auch
Pohlheim
gefragt.
Stommeln, der Depp.
Der hat einfach keine Ahnung gehabt, wo man suchen muss.
Ja, nee, abgesehen davon, klar. Also ich glaube, dass es mir gar nicht darum geht, jetzt so ein utopisches nicht tätig sein zu etablieren, das dem Bestehenden entgegensteht. Wir verhalten uns ja zum Bestehenden, auch zur Medialität zum Beispiel in bestimmter Weise, was mir bewusst ist, obwohl ich mich in weiten Teilen ja entziehe. Und das finde ich unproblematisch eigentlich, solange wir das, wie gesagt, nicht unkritisch tun. Und solange das nicht eingebunden ist in sowas, die Arbeitskontexte, mit denen ich überleben muss.
Mhm.
Darf ich noch sagen, das ist meine Freizeit? Ja. Darf ich sagen, es hat Charakter von Arbeit? Ja. Und das muss ich aber nicht ausschließen.
Ich hätte tatsächlich so ein bisschen einen Wunsch, glaube ich. Ich glaube, ich hätte den Wunsch, dass es eben nicht nötig ist, es als Hobby von sich zu weisen. So, also dass wir einen entspannteren Umgang haben mit Freizeittätigkeit und uns, und ich schließe mich da einfach mit ein, uns weniger über diese Leistung und Leistungsfähigkeit definieren, sondern eben das Hobby so oder auch die Geselligkeit so wertschätzen.
Ja.
Wie das vielleicht mal, das klingt so ein bisschen rückwärts gewandt, ne, wie das vielleicht mal war, aber ich glaube grundsätzlich Geselligkeit und Gesellschaft wieder mehr wertschätzen. Ich glaube, dass es in Einzelteilen und Einzelbereichen bereits passiert. Aber ich glaube, dass es noch nicht sich komplett als Gesellschaftsgedanken durchgesetzt hat.
Ja, das denke ich schon auch, zumal ja der Gedanke ernst zu nehmen ist von Adorno zu sagen, wenn es nur Hobby ist und eben ja nicht gesellschaftsrelevant, dann ist es politisch apathisch, das würde ich mir nicht so gerne auf die Fahnen schreiben. Mhm. Also man darf natürlich für sich alleine was tun, was völlig ungesellschaftlich ist, da wäre ich die erste Kandidatin für, die wahnsinnig
gerne alleine. Es geht jetzt auch nicht jetzt zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr lesen oder so.
Genau,
ne?
Alleine lesen, das ist wirklich, ja, das geht doch gar nicht.
So läuft es.
Unverantwortlich. Naja, das ist das Letzte, was ich sagen wollen würde. Ja. Aber einen Gedanken, wenn ich ihn habe, auch zu teilen und ihn zu äußern und da nicht zu schüchtern zu sein, sondern auch ins Gespräch zu kommen, da, wo es mir sinnvoll erscheint, das halte ich schon auch für geraten.
Aber das habe ich tatsächlich, das habe ich jetzt auch gerade noch gelesen, dass man zum Beispiel in Bewerbungen nicht reinschreiben soll, dass man lese als Hobby.
Weil?
Weil dann ist man ein Eigenbrötler und nicht teamfähig. Oh. Das wird daraus geschlossen.
Genau. Muss man sagen, man ist in einem Literaturzirkel.
Ich weiß es. Was. Ja, aber ich finde das, und das finde ich
schräg.
Ja, aber das verweist wieder auf diese Leistungsgesellschaft.
Ja, schon, oder? Aber die setzt ja sehr aufs Individuum. Das könnten die doch richtig gut finden, wenn sie nicht gerade so ein Teamplayer wollen. Teamwork ist ja auch so ein
Man könnte Begriff. Auch einfach sagen, meine Güte, dieser Mensch ist in der Lage, sich mit sich selbst zu beschäftigen,
und selbst,
sich zu entspannen. Oder
selbst wenn sie eine Eigenbrötlerin ist, kann sie ja an einer Stelle was Tolles leisten. Und das heißt nicht, dass man dezidiert asozial ist. Man
ja.
kann ein sozialer Eigenbrötler sein, ganz bestimmt.
Auf jeden Fall. Das finde ich halt, also an der Stelle habe ich auch gedacht, das ist alles schräg. Also es ist alles so ein bisschen, wie wir damit umgehen, wie wir auch mit
Freizeit
umgehen.
Es gibt einfach
umgehen.
So wenig Modelle, die wir als gültig bewerten. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Punkt, den du öfter bringst mit der Bewertung. Also
ja.
Es gibt vielleicht viele Modelle, aber nur einige sind gängig und werden als positiv irgendwie
ja, als erstrebenswert eben
ja,
propagiert.
Genau, gesehen oder auch gelebt und auf Plakatwände gepappt und so weiter. Und die anderen verhalten sich dazu, aber abseitig dazu. Mhm. Dann sagt man mir, passt nicht so ganz. Ne? Also
ja, oder auch als unattraktiv. Ne? Also ich meine, wenn man sich auch so Werbung anguckt und so, die sind ja alle in Bewegung, in der Natur oder was auch immer. Also es geht immer in die weite Welt und so.
Sezinist hat neue Rauchen.
Ja, aber das geht halt immer alles nach draußen. Das ist alles sehr extrovertiert gelebt. So, ich finde schon, dass dieser Leistungsgedanke sich sehr, sehr durchsetzt.
Ja, gepaart eben mit dem Gedanken des Individualismus. Und man tut sich auch keinen Gefallen, das so schnell abzuurteilen, glaube ich. Auch das ist ein Punkt bei Nina Verheyen, dass sie sagt, was wir nicht sehen, ist, dass der Kapitalismus nicht das Problem ist, der Neoliberalismus nicht das Problem ist, ne, der Leistungsgedanke nicht das Problem ist, sondern dass wir nicht sehen, wie unglaublich vielgestaltig diese Begriffe gelebt werden können.
Mhm.
Und allein diesen Blick zu weiten und sich dann zu entscheiden, wie man denn darin leben kann und möchte, das wäre schon mal ein Fortschritt.
Sagt sie, warum wir das nicht sehen? Oder macht sie eine Mutmaßung?
Ja, zum einen, weil wir in einer sehr ahistorischen Zeit unterwegs sind. Das fürchte ich auch. Also, dass wenige Menschen noch wissen um die Herkünfte unserer systemischen Bedingungen oder sich darum kümmern. Und weil es für viele so gut funktioniert, glaube ich auch. Also, der ist dem Machtgedanken ja verhaftet. Da weiß ich nicht, ob sie das explizit sagt, aber implizit klingt das schon mit.
Hm. Ich überlege gerade, warum es, also ob es wirklich gut funktioniert und für wen es da wirklich gut funktioniert.
Ja, für die, die es sagen haben, funktioniert es gut und die sagen dann
ja.
nichts anderes. Also ne, so ist das halt mit Privilegien, wenn man sie fortschreibt.
Wie kommen wir denn jetzt hier aus der Nummer wieder raus?
Ja, mit dem Bimmeln draußen, oder? Können wir sagen, da, 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 es bimmelt schon wieder. Da müssen wir leider Schluss machen.
Ärgerlich, ich höre das gar nicht heute.
Ja, schön.
Ich habe die anderen Kopfhörer.
Ach so, es liegt an den Kopfhörern.
Es ist mir eben aufgefallen, dass wir unsere Kopfhörer vertauscht haben und Rita mit meinen abgenagten hier sitzt und ich die Gäste-Kopfhörer auf.
Endlich habe ich die mal bekommen. Ich war ganz still. Ich wollte die auch mal haben.
Jetzt höre ich das Gebimmel.
Ja.
Ja.
Und damit sind wir raus, oder?
Das ist Hobbybimmeln.
Nee, das ist natürlich die Stechuhr sozusagen, die uns zwingt, wieder erwerbstätig zu werden und nicht hier
aber
im Hobby zu verharren.
Im Hobbykeller.
Ja.
Auch schön, ne?
Hobbykeller.
Ja,
klingt unheimlich, finde ich. Was da passiert, will man nicht so genau wissen. Ich denke immer an Makramee-Eulen.
Bei Hobbykeller denke ich ja immer an so Eisenbahn.
Eisenbahn, auch nicht
Menschen.
Schlecht.
Ja.
Horst Seehofer hat so eine, oder? Entschuldigung. Soll ich das nicht sagen?
Na doch, bitte, du darfst sagen, was du gerne möchtest.
Ich sage nichts
den
Abständiges dazu.
So, und das. Und jetzt die Literaturliste.
Genau, die ist extrem kurz, wie auch andere Dinge. Ich empfehle den im Deutschlandfunk gehaltenen Vortrag von Theodor Wiesengrund Adorno Freizeit. Gehalten hat er ihn am 25.05.1969 und es gibt ihn online verfügbar. Die Quelle würde ich dann nennen. Und das Buch von Nina Verheyen, die Historikerin an der Uni Köln ist, aber auch sonst sehr vieles tut, heißt Die Erfindung der Leistung und verweist schon im Titel darauf, dass der Leistungsgedanke eben kein festgeschriebener ist, sondern dass wir uns da Flexibilitäten leisten dürfen im Denken.
Das sollten wir dringend tun. Und wer uns noch was mitteilen möchte zu Hobbys oder zu den eigenen Hobbys oder zum eigenen Gefühl dieser Begrifflichkeit, der kann das tun auf Twitter unter @wdd_podcast oder ihr schreibt uns auf dem bösen Facebook. Das mache ich nur für dich.
Ja, Rita. Ja, es ist meine Liebhaberei dazu, eine Negativhaltung einzunehmen.
Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt auf www.wasdenkstdudenn.de kommentieren. Ihr könnt uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlassen.
Wenn für mich klingt das wie macht doch, was ihr wollt.
Nee, das ist eigentlich, ist das mehr so, also wenn ihr freie Zeit habt, könnt ihr als Hobby sozusagen Podcast rezensieren.
Voll
so, so eine kleine Idee von mir. Ja. Und ansonsten, ihr findet uns auf jeden Fall. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.